in der Startup-Phase sich wirklich jemand, der vom Mindset her, und da sind wir wieder beim Thema, worauf müssen wir achten, eben auch auf Haltung, auf Energie, auf intrinsische Motivation. Wenn ich mir da jemanden reinhole, der einfach vielleicht auch 50 plus ist oder wie auch immer, also das ist jetzt nur eine Zahl, der Erfahrung oder die Erfahrung mitbringt, das kann so wertvoll sein und da reden wir einfach noch viel zu wenig drüber. Wie ja, transparent, authentisch ist eine Selbsteinschätzung und Selbstreflexion auf Individualebene der entsprechenden Leader, also nicht nur sich als Individuum, sondern auch nochmal zu challengen, bringe ich im Sinne der Organisation mich als Führungsperson entsprechend ein.
Ja, hallo, du hörst Organisationen entwickeln, den Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln. Und ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, und ich freue mich auch gleich nochmal, denn ich habe heute mal wieder eine Gästin aus einem Unternehmen eingeladen, für das wir als Lea auch bereits im Einsatz waren. Allerdings war ich da nicht als Beraterin dabei, sondern habe es nur in meiner Rolle als Geschäftsführerin von Lea mitbekommen und bin deshalb noch ziemlich neugierig, was ich heute so alles über ihre Arbeit in Erfahrung bringen darf. Meine Gästin, ich mache es noch ein bisschen spannend, hat in den vergangenen 15 Jahren die Recruiting- und HR-Strukturen der, ja, man könnte sagen, digitalen Flaggschiffe Deutschlands mitgestaltet. Die Rede ist hier zum Beispiel von Zalando, Rebuy, Flaconi und Yamba. Ihr sind die Herausforderungen für Personalführung im Hyper-Growth-Kontext aus der Unternehmensperspektive bestens bekannt. Und heute arbeitet sie als Personalberaterin und ist auch Partnerin bei iPotentials, ein Personalberatungsunternehmen, das auf Executive Search für die erste Führungsebene und Boards spezialisiert ist. Ich spreche von Katja Bauer. Katja ist großer Fan davon, HR-Wissen für digitale Geschäftsmodelle neu zu denken und dabei eine Brücke zu schlagen zwischen alter und neuer Wirtschaftswelt. Ja, ich bin wirklich richtig gespannt. Herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und ich freue mich auch sehr auf unseren Austausch.
Ich mich ebenso. Hallo Christina und vielen Dank für die netten Worte zur Einleitung.
Ja, gerne. Ich hoffe, es passt alles. Du kannst natürlich auch gern noch korrigieren oder noch was hinzufügen, was dir vielleicht noch wichtig ist.
Definitiv nicht. Also ich finde, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich fühle mich gesehen und gut beschrieben. Danke dir.
Sehr gut. Aber lass uns dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und ich stelle am Anfang gern die Frage, welche drei Ereignisse oder Stationen haben dich denn in deinem Leben in der heutigen Rückschau besonders geprägt?
Oh, gute Frage. Drei. Jetzt muss ich kurz überlegen. Auf den Punkt gebracht, würde ich das in so ein Stück weit in Lebensphasen unterscheiden. Also meine frühe Kindheit und Jugend war wirklich geprägt im familiären von Unternehmertum. Also mein Opa führt seit über 100 Jahren in vierter Generation eine kleine mittelständische Tischlerei in Sachsen. Mhm. Das prägt uns natürlich, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich selbst weiterzuentwickeln, an Führung zu arbeiten, aber eben auch die Organisation mitzuentwickeln. Und auf der anderen Seite war mein Papa Selbstunternehmer und hat mir früh eben die Möglichkeit gegeben, einfach auch in Geschäftsumgebungen zu schauen, früh auch Verantwortung zu übernehmen, Dinge mitzugestalten zu können auch. Mhm. Das war das erste, der Grundstein oder das Fundament für auch die Entwicklung später. Dann hatte ich das Glück, ein sehr fundiertes, tolles Studium zu durchlaufen. Also ich bin Diplom-Verwaltungswirtin, das klingt jetzt eher unspannend, war aber in der Tat ganz vielseitig. Wir haben hohe psychologische Anteile gehabt, wir haben sehr viel in Struktur und Entwicklung investiert, wir hatten rechtliche Themen, die damit reingeflossen sind und sehr, sehr tolle Dozenten. sodass ich dann quasi nach dem Studium dachte eigentlich, ich kann im öffentlichen Sektor ja mein Zuhause finden. Dem war aber ehrlicherweise dann nicht so. Die Werte und auch die Möglichkeiten, die man als junger Mensch oder die ich als junger Mensch da damals vorgefunden habe, die waren einfach nicht passend zu dem, was wir eigentlich alles gelernt hatten und dann natürlich auch anwenden wollten, so dass ich dann in die freie Wirtschaft gewechselt bin, auf die andere Seite sozusagen, und habe dann im sogenannten Unicorn-Universum, wie du es schon in der Intro gesagt hast, spannende Unternehmen einfach auch begleiten dürfen, habe auch gesehen, wie Berlin, wo Anfang der 2000er wirtschaftlich ehrlicherweise nicht viel da war, außer öffentlicher Sektor und so ein Stück weit produzierendes Gewerbe. Da sind dann spannende Unternehmen und spannende Ökosysteme entstanden. Ich war, wie gesagt, bei Fox Mobile, aka Yamba, dann bei Zalando, habe bei Rebuy tolle Projekte umsetzen können. Und das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich bis heute bei mir durchzieht. Dinge wirklich in Transformation, in Wachstum begleiten zu können. Also Unternehmen und Organisationen, aber eben auch Menschen. Also die persönliche Seite darf man dabei natürlich nicht vergessen.
Genau. Ja, genau. Das ist ja auch sowieso ein Ansatz bei euch, ne? Dass ihr sagt, also letztlich werden Geschäfte dann durch Menschen gemacht. Und da kommt es drauf an, wer da vor allen Dingen an der Spitze des Unternehmens eigentlich zusammenarbeitet.
Da sagst du was Wahres, genau so ist es. Im Endeffekt, Organisationen können nur so gut sein wie die Personen, die in ihr arbeiten und mit ihr und an ihr arbeiten. Von daher genau richtig gesagt.
Ja, ja, vielen Dank. Ich glaube, das war Nummer zwei jetzt, ne? Jetzt fehlt noch die dritte Sache.
Oder hast du die vielleicht nicht klar ausgedrückt? Also erste Sache war familiäre Prägung, wirklich Unternehmertum von der Kindheit an.
Ach so, das zweite das Studium und das dritte dann eben deine
Unicorn.
Deine Unicorn-Erfahrung, genau, sorry. Genau, wunderbar. Du, dann, damit wir uns das gut vorstellen können, wie du so deinen Tag verbringst, was sind denn typische Mandate, die du gerade bearbeitest? Vielleicht einfach mal so irgendwo reingesprungen. Was ist so ganz typisch, wie deine Arbeit so aussieht?
Also grundsätzlich kann man sagen, auch jetzt anhand der drei Lebensereignisse und Station. Es ist so, dass der rote Faden bei mir in der Arbeit und in den Mandaten die Transformation und auch die Innovation ist. Also die Unternehmen, mit denen und für die wir arbeiten, haben ein hohes Interesse daran, ihre Zukunftsfähigkeit und Marktfähigkeit zu erhalten und weiter auszubauen. Das heißt, wir sind Industrie- und Unternehmensphasenagnostisch unterwegs mit dem Fokus auf C-Level-Besetzungen und Vorstandspositionen. Und was wir natürlich auch machen, ist, in Gremien reinzuschauen, also zum Beispiel Aufsichtsräte zu suchen und zu besetzen.
Ja, wie läuft denn sowas dann ab? Also so, wie geht's los und wie endet es?
Wie geht's los? Also in der Regel geht's mit einem Bedarf los. Der kann mehr oder weniger ja klar formuliert sein von Unternehmensseite. Also es ist schon so, dass wir häufig eben auch von Investoren beauftragt werden. Also ich sag mal, im klassischen Fall ist das ein Private Equity Fonds. Die Vertreter der Private Equity Company kommen auf uns zu und es gibt zum Beispiel ein Nachfolgethema. Also man hat eine Akquisition, sagen wir mal klassischer deutscher Software-Mittelstand, hochprofitabel, Hidden Champion, sagen wir mal um die 200 Mitarbeitende. Und es ist noch ein gründergeführtes, gründerinnengeführtes Unternehmen. So, und dann kommt jetzt ein neuer Geldgeber dazu und hat natürlich auch bestimmte Ziele und Anforderungen, wo soll es hin mit der Organisation, wie entwickelt sich der Markt. Und da sind wir der richtige Ansprechpartner, um beispielsweise, ich sag jetzt mal eher der undefiniertere Bedarf, das ist ja auch der spannendere Case, weil einfach die Beratungsanteile deutlich größer sind, dann gehen wir in die Auseinandersetzung mit unserem sogenannten iPotentials Lead Framework. Das ist quasi ein Modell, das sich mit dem Außen- und der Innenperspektive auf der einen Achse beschäftigt und auf der anderen Seite mit der Organisation und dem Individuum und alles im Kontext des Marktes. Also einfach, dass man auch realistisch sagen kann, wo steht die Organisation vom Reifegrad her? Wie ist die Haltung/Kultur des Unternehmens? Und wie soll dann im Einzelfall auf Individualebene die Rolle genau aussehen? Auf welcher Hierarchieebene ist die verankert? Und welche Kompetenzen in Führung und Fachlichkeit braucht die Person? Um das dann abzugleichen, eben im Kosmos, sage ich mal, des Marktes, da gehen wir rein und analysieren dann in einem Due Diligence-Format sehr genau die Ist-Strukturen, den Ist-Reifegrad im Kontext der Zielerreichung. Und daraus können wir dann gemeinsam mit den Investoren und idealerweise auch den bestehenden Gründerteams, Managementteams schauen, dass wir eine Zielperson entwickeln oder eine Zielstruktur, welche Kompetenzen und welche Haltungsthemen fehlen aktuell im Board und müssen dann eben neu besetzt werden, um auch in die Zukunft, in die Transformation zu kommen, um die Ziele zu erreichen. Ja. Das nur ganz kurz gesagt.
Ganz kurz gesagt. Und viele Stichwörter, auf die ich jetzt gleich nochmal gerne eingehen möchte. Aber vielleicht erstmal so, dann habt ihr das, ne? So, und dann müsst ihr jetzt ja jemand finden, der oder die genau da matcht.
Exakt.
So, und wie geht das denn? Also, habt ihr da einfach irgendwie, kennt ihr so viele gute Leute? Oder?
Also ich sag jetzt mal ja. aber nicht nur. Also es ist schon so, dass wir heute sehr technologisch unterstützt arbeiten können und dürfen. Also wir haben natürlich erstmal eine hohe Investition und eine hohe Datendichte über eine Datenbank, die wir personalisiert für uns eben auch entwickelt haben und pflegen. Dann ist es natürlich so, dass wir auch sehr, sehr strukturiert an zwei Standorten sitzen in unserem Team Market Analysts. Die Kollegen und Kolleginnen sind extrem gut geschult, also da ist 20% der Wochenarbeitszeit wirklich in Aus- und Weiterbildung. Inhaltliche Tiefe, inhaltliche Schärfe, Geschäftsmodell, Know-how und so weiter. Das heißt, die Mitarbeitenden sind darauf geschult, sehr, sehr dezidiert und genau sich Marktumfelder anzuschauen. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, weil das ist noch kein Alleinstellungsmerkmal, auch jetzt am Markt, in unserem Marktsegment. Da ist es uns wichtig, dass wir eben nicht in genau der gleichen Expertise schauen und sagen, ja so, wir sind jetzt für ein Automotive- oder Softwareunternehmen tätig und das muss jemand sein, der wirklich aus der Software-Branche kommt, sondern wir können übersetzen und schauen, wo kann jemand naheliegend tätig sein, einfach um auch eine gewisse Innovation, vielleicht auch nochmal einen frischen Blick reinzubekommen in die Neubesetzung und ins Board.
Genau, muss also gar nicht immer dieselbe Branche schon gewesen sein, ne?
Absolut nicht. Wenn man eben ganzheitlich auf die Zielperson schaut, ist dann die wirkliche Erfahrung in der eigentlichen Branche, im Geschäftsmodell.
Und auch vielleicht in so Metakompetenzen, oder? Also wo es ja eigentlich auch wurscht ist, wo man die jetzt erworben hat. Da ist man dann polykontextural anschlussfähig oder so.
Aber das hast du genau richtig erkannt. Und genau das bringt dann eben auch in solchen Besetzungen nochmal eine Diversität in Boards und auch so ein gewisses Sparing fürs bestehende Team. Und das ist aus unserer Sicht nie verkehrt, wenn man den Kommunikationsframework hat. Also eben auch gut mit einer gewissen Reibung und auch sich, ich sag mal, ruhig auch challengen, sich auch mal gegenseitig in Frage stellen. Das kann nur gut fürs Business sein, wenn das in einem guten kulturellen Rahmen passiert.
Ja, sag ich mal, melden sich, um jetzt mal dein Wording zu benutzen, so Zielpersonen auch schon mal proaktiv bei euch. Also, dass die sagen, übrigens, ich wär da dann auch mal bereit, was anderes zu machen, oder läuft es so rum gar nicht?
Doch, in der Tat schon. Also wir sind jetzt 15 Jahre erfolgreich am Markt. Also es ist natürlich so, dass wir auch einfach eine gewisse Reichweite haben, schon auch sichtbar sind nach außen als Unternehmen, als iPotentials, aber auch die Einzelpersonen. Wir pflegen unsere Netzwerke sehr gut. Wir sind aktiv und das kommt natürlich vor. Und wir gehen dann aber schon auch, also man muss ja auch sagen, wir sind ja nicht nur beauftragt vom Unternehmen und der Organisation. Sicherlich sind das die Mandanten, die unser Honorar auch bezahlen. Nichtsdestotrotz sind halt die Kandidaten und Kandidatinnen unheimlich wichtig für uns und auch zentral im Fokus, dass wir einfach nachhaltig in den Austausch gehen. Nicht jeder passt in jede Unternehmens-, in jeden Reifegrad und auch nicht jede passt in ich sag mal, jedes Businessmodell. Und da muss man sich natürlich schon nochmal anschauen, auch wenn da die Idee da ist, sich zu verändern und auch vielleicht nochmal in andere Branchen zu gehen, dass man dann schon sehr individuell schaut, passt das Unternehmen und die jeweilige Phase, in der sich das Unternehmen befindet, auch dann zu demjenigen oder derjenigen, die dahin möchte.
Ja. Uns gibt es übrigens jetzt auch gerade 15 Jahre und sind wir ja zur selben Zeit losgegangen. Ja, euch auch.
Dankeschön.
Danke. Ja, lass uns reingucken. Reife, du hast jetzt schon das Wort öfter gesagt, Unternehmensphasen. Ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe, dieses Unternehmensphasenmodell nach Greiner noch mal ein Stück weiterentwickelt. Jetzt können unsere Hörer und Hörerinnen das natürlich nicht sehen. Einige kennen es vielleicht auch überhaupt nicht. Sei doch so gut und nimm uns mal mit erstmal in dieses Modell rein. Also welche Phasen werden denn da eigentlich voneinander unterschieden?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Also im Endeffekt, es gibt ja sehr, sehr viele Modelle für Unternehmensentwicklung, / Phasen. Wir haben uns für Greiner entschieden als Basis, weil es einfach ein sehr einfaches Modell ist und ich sag jetzt mal, sehr konkret bestimmte Phasen voneinander abgrenzt. Das ist natürlich die Theorie. In der Praxis kann ein Unternehmen natürlich mehrere Anzeichen verschiedener Phasen aufweisen. Da ist dann wichtig, dass wir genau reinzoomen und schauen, was ist überwiegend und wo ist dann die jeweilige Krise. Weil das Greiner-Modell, auf dem wir unser Reifegrad-Modell aufgebaut haben, im Endeffekt sagt, ein Unternehmen wird ja irgendwann gegründet. Also ähnlich wie eine Geburt, es entsteht, es wird in irgendeiner Form mit einer Rechtsform als juristische Person angemeldet. Das nennen wir die Seed-Phase. Und bei Greiner ist das Spannende, dass immer auch bestimmte Investitionszyklen, also im Endeffekt Finanzierungslogiken, dann einhergehen mit der jeweiligen Unternehmensphase. Das heißt, wir starten in der Gründungsphase, die Seed-Phase. Da ist eben typisch, alles geprägt durch Kreativität. Jemand oder eine Gruppe von Menschen, oft die Gründer, haben eine Idee, schließen sich zusammen und dann wird ausprobiert. Ist es marktfähig? Und eben auch schnell durch Iteration angepasst. Also es ist ein Stück weit so ein Prototyping am Stück, in der Hoffnung, dass man marktfähig und tragfähig am Markt sich etablieren kann. Dann kommt man von der Seed-Phase in die Startup-Phase. Da ist es dann schon etwas komplexer, weil eben nicht nur das Gründerteam vorhanden ist, sondern sicherlich auch Mitarbeitende starten. Das heißt, da braucht es dann schon etwas mehr Leadership. Das ist dann nicht Selbststeuerung und Selbstorientiertheit, impulsives Führen und auch dieses Enjoyment, sondern dann braucht es schon ein Stück weit mehr Autorität und Führung, Vorgabe. In der Regel dann nach Greiner kommt man nach der Startup-Phase, dann auch mit den entsprechenden Finanzierungsrunden, oft Series B, C und später, in die Scale-Up-Phase. Das heißt, Produkt hat sich etabliert, wir sind super am Markt, Wachstum ist gegeben. Und dann ist es oft so, dass eben reine Führung, ein großes Führungsteam eben auch nicht mehr ausreicht, sondern dass man dann schauen muss, wie können wir uns als Organisation nochmal breiter und größer aufstellen. Das heißt, das Führungsteam oder vielleicht auch die Units, die entstehen in so einer Organisation, die machen einfach ein Delegieren notwendig. Das heißt, ich kann nur weiter wachsen, indem ich bestimmte Aufgaben, die vorher an ein Führungsteam gebündelt waren, verteile und delegiere. Nach der Scale-Up-Phase ist es so, dass wir dann in eine sogenannte Reife-Phase kommen. Das sind dann etabliertere Unternehmen, die sogenannten Grown-Ups, auf dem Weg eben auch zu einem Corporate-Unternehmen. Also ganz vereinfacht gesagt, da gibt es ganz viele Zwischenphasen. Und da ist es dann so, dass wir eben einfach auch nochmal stark nach der Delegation auch Koordination einziehen müssen. Das heißt eben wirklich Strukturen. bürokratische Themen, also im Endeffekt auch Policies, Regularien, die von außen vorgegeben werden, vom Markt und vom Gesetzgeber, aber eben auch intern über Struktur in die Organisation kommen müssen. Und dann am Ende der Reifephase, ganz ja, vereinfacht gesagt, ist es schon so, dass Unternehmen oft natürlich nicht mehr wachsen können. Wir nennen das dann die Turnaround-Phase, da ist einfach die Komplexitätskrise oder die Komplexität so groß, dass sich ein Unternehmen A in Brand, aber B auch in Märkten, in der Organisationsstruktur nochmal neu vernetzen und aufstellen muss.
Okay. Ja, wunderbar. Und das Unternehmenswachstum oder die Unternehmensgröße, die steigt also hier so kontinuierlich an, genau bis zu dieser Reifephase, und dann flacht es eigentlich ziemlich ab, ne? Dann kann man eben nicht mehr so stark wachsen ab irgendeinem Punkt. Und genau, dann muss man sich verwandeln. Dann geht's in die Transformation unter Umständen. Genau. Oder auch nicht, oder? Also ich meine, man kann ja auch einfach so bleiben.
Man kann auch einfach so bleiben. Man kann auch, also es gibt ja im Endeffekt, das ist ja wirklich ein Modell, was einen, ich sag mal, idealtypischen Kurvenverlauf wieder entwickelt. Da gibt es ja ganz viel dazwischen. Und deswegen sage ich, ist das auch in unseren vier Kreisen in der Dimension außen nach innen und Organisation zu Individuum, ist das einer der vier Kreise, die wir uns angucken, den Reifegrad sich anzuschauen. Und dann muss man eben wirklich auch schauen, was will das Unternehmen, was sind die Ziele. Nicht jeder möchte aus der Turnaround-Phase wieder in die Seed-Phase kommen, sondern vielleicht auch nochmal ein Stück zurück in der Reifephase bleiben. Also da gibt es verschiedene Ansätze, und das müssen wir erfragen und individuell auch besprechen. Was möchte die Organisation, was ist im Sinne der Organisation?
Ja, genau. Und jetzt hast du auch schon so ein bisschen hier und da mal auf Führungsherausforderungen geschaut, die es in diesen einzelnen Phasen braucht. Aber vielleicht ist ja Führungsherausforderung auch gar nicht so das Wort, das du benutzen würdest. Denn es geht ja jetzt hier in unserem Kontext immer darum, wie findet man die richtigen Führungspersonen für diese jeweilige Phase, und worauf würdet ihr da eben jeweils achten in den einzelnen Phasen? Oder was braucht es dann eben insbesondere?
Auch eine sehr gute Frage, weil das eben Beschriebene ist ja ein sehr theoretisches Konstrukt. In der Regel, wenn wir eine Mandatierung bekommen, ist es ja so, dass wir einfach ein bestehendes Team haben, in der Regel eben die Boards oder ein bestimmter Führungskreis, der vorhanden ist, und wir haben eine Organisation, die ja auch eine Historie mitbringt und eine gewachsene Kultur, eine bestimmte Haltung auch hat. Das heißt, der wichtigste Schritt neben der ganzen Theorie ist überhaupt erstmal, sich auseinanderzusetzen mit der Ist-Perspektive. Also wo steht die Organisation, wo steht das Unternehmen, und dann reingezoomt auch das Board, also die Menschen, die das Unternehmen und die Organisation führen. Und dann müssen wir natürlich dieses in Abgleich bringen oder in Harmonie bringen, in Waage bringen mit dem, wo soll es hin? Das geben dann eben oft auch die Investoren vor, der Eigentümerkreis. Bei börsendotierten Unternehmen gibt es in der Regel auch eine Zielsetzung. Und dann haben wir einen Kontext, wo wir sagen, wir haben in der Analyse einen Ist-Stand, können den über die Reifeverortung, über das Reifegradmodell eben sehr gut auch sagen, wo steht ihr im Ist. Für die Ziele braucht es zum Beispiel eine Innovation. Also angenommen, wir haben ein Software-as-a-Service-Startup, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, im Mittelstand, hat sich super etabliert, ist profitabel, soweit alles gut, möchte jetzt in die Scale-Up-Phase kommen, also möchte wirklich nochmal richtig Markterweiterung, Produkterweiterung oder was auch immer wachsen. Private Equity ist dazugekommen, also die Eigentümerstruktur hat sich erweitert. Dann sind wir im Endeffekt in der Lage zu sagen, okay, das Unternehmen ist in der Startup-Phase. Die sind bisher durch Kreativität und Führung von Einzelnen gewachsen. Was braucht es jetzt in Ergänzung des bestehenden Führungsteams, oft wie gesagt die Gründer, um eben die Phase Wachstum durch Delegation zu erreichen? Und dann sind das in der Regel, dann hat man ein Anforderungsprofil und Kompetenzsets der bestehenden Boardmember. Und dann leiten wir ab, welche Kompetenzsets und welche Erfahrungen braucht es, um eben die Unternehmen so, ich sag mal, zu begleiten und auch die Zielsetzung zu orchestrieren durch Initiativen, kulturelle Prägung um eben einfach eine Delegation möglich zu machen. Also das heißt in der Regel, wir müssen erfahrene Führungskräfte ergänzen, die dann die Kreativität der Gründer einfach auch ja richtig kanalisiert und vielleicht auch für das Unternehmen nochmal Strukturen schafft, die einfach eine Führung durch mehrere Personen rational und funktional eben einfach möglich macht.
Mhm. Genau. Also das ist ja häufig, glaube ich, auch so eine, also das ist ja so eine, wie so eine Sollbruchstelle, oder? Also ja. Das ist ja so ein Punkt, wo ganz viel auch schief gehen kann, wo man sich durch den Aufbau von Strukturen so eine Komplexität einhandelt, dass es dann eben kaum noch zu bewältigen ist. Andererseits geht's ja auch nicht ohne die Strukturen. Also weil alles, was man vorher so im One-on-One, ne, sich mal schnell im Gründerteam über den Zaun geworfen hat, ruft jetzt nach Prozess, ja, oder nach Vereinheitlichung. Und da sowas aufzubauen, da braucht es eben auch viel Erfahrung und eben nochmal andere Kompetenzen. So.
Absolut.
Ja.
Auch da nur eine kleine Ergänzung. Deswegen finden wir, also wir ja arbeiten unheimlich leidenschaftlich auch auf diesem Reifegradmodell, weil genau das eben auch der Fehler sein kann. Also im Endeffekt, wenn ich in der Startup-Phase bin und mir vielleicht jemand ins Board hole, weil ich sage, oh, Wahnsinns-Brand, er oder sie kommt aus einem Unicorn, schon super professionell, Börsengang hinter sich, erfolgreich, dann muss das zwangsläufig, also für die Gründer hört sich dann das Profil und der Mensch vielleicht super gut an. Ich finde aber eben dieses Reinzoomen und wirklich gucken, wen brauchen wir heute und für den Zeitraum, den wir jetzt für die Zielerreichung definieren, unheimlich wichtig, weil wenn ich mir jemand aus einem Umfeld mit zu hohem Reifegrad in ein Startup-Umfeld hole, dann muss man, also das haben wir auch schon erlebt, ich selbst auch in meiner Linienerfahrung, dann kannst du die Organisation überfordern. Andersrum genauso, vice versa. Also wenn ich jemand aus dem Startup in so ein, ich sag mal, sehr strukturiertes, sehr reguliertes Konzernumfeld setze, dann wird wahrscheinlich diese Person nicht glücklich sein, weil die halt hohe Gestaltungsgrade gewohnt sind, direkte Kommunikation, wenig Politik. Das muss dann zwangsläufig nicht unbedingt funktionieren, auch wenn man rein faktisch sagt, oh, die Rolle wäre gut bei dieser Person mit der Vorerfahrung verankert. Also deswegen dieses wirklich sich auseinandersetzen, wo steht die Organisation gerade? Wen kann die Organisation auch im positiven Sinne vertragen, ich sag mal in Anführungszeichen, ohne dass die Organisation überfordert wird und die Menschen natürlich, die in ihr arbeiten. Und andersrum auch die Person, die startet, nachhaltig wirksam sein kann, weil Führung ist ja auch ein gewisses Maß an gestalten wollen und auch gestalten können und dementsprechend diese Auseinandersetzung im Detail zu schauen, wer passt zu welchem Umfeld, ist extrem wichtig.
Ja, da kann ich gerade so gut mitschwingen, weil also ich begleite seit längerer Zeit einen Gründer, also vor 8 Jahren gegründet, Geschäftsführer dieser Firma. Firma wurde jetzt auch schon verkauft an ein großes Unternehmen. Er bleibt noch eine Weile. Jetzt ist ein zweiter Geschäftsführer dazugekommen. Einen dritten gibt's auch noch von der großen Firma. Der ist aber, ne, der kommt so ab und zu mal mit dazu. Und da ist genau das passiert. Also sie haben sich jetzt jemand reingeholt, genau mit diesem Kontext, den du gerade beschrieben hast und aus einem sehr, also aus einem reiferen Unternehmen. Und jetzt ist genau die Situation, dass der die ganze Zeit alles delegiert, also quasi, ja, das kann doch dann hier die Leiterin so und so alles machen. Und eigentlich bräuchte es aber jemanden, der selber gerade noch sehr viel mehr mit anpackt und selber reingeht und sich in Anführungsstrichen auch nicht zu schade ist, ne, die Dinge einfach auch mal zu tun und umzusetzen. Und er kommt aber aus einem Kontext, wo er gewohnt ist, dass die Strukturen da sind, dass er Sachen wunderbar delegieren kann. Und in dem Unternehmen jetzt hier, da sind die noch gar nicht da. Da gucken sich jetzt alle nur an und sagen, worauf will der denn jetzt warten? Die Sachen müssen jetzt einfach erledigt werden, ne? So. Und das ist natürlich jetzt der Super-GAU, weil der Gründer natürlich gerne sich auch mal ein Stück zurückziehen würde und es aber gerade nicht kann. So. Also sowas kann dann dabei rauskommen.
Definitiv. Also sehr schönes Beispiel. Erleben wir ja auch hin und wieder.
Ja, also umso wichtiger, da wirklich sich auch nochmal gut beraten zu lassen, ne, und vielleicht auch nochmal den Blick zu weiten, die Perspektive zu wechseln und eben wirklich nochmal gut zu gucken, was brauchen wir hier wirklich und wer kann überhaupt hier bei uns seine PS auf die Straße bringen oder ihre PS auf die Straße bringen. Das erleben wir in unseren Beratungsmandaten nämlich auch ganz häufig, dass so dieser Denkfehler, sage ich mal, oder dieser Irrtum da ist, dass wenn jemand in einer anderen Firma, die man auch vielleicht sogar selber toll findet, ne, oder wo man sagt, wow, wie du schon meinst, super Brand und so, der war da total erfolgreich und hat da, ne, was weiß ich, was alles eingefahren an Medaillen und wechselt jetzt in ein anderes Unternehmen, dann kann das sein, dass er da überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegt, weil nämlich natürlich die Qualitäten nicht nur in der Person sind, sondern natürlich immer mit berücksichtigt werden muss, auf welchem Spielfeld will ich denn da jetzt als Spieler überhaupt zum Einsatz kommen. Und da herrschen bestimmte Spielregeln und die muss ich auch spielen können. Ne? Und wenn ich die nicht spielen kann, dann kann ich noch so talentiert sein, kriege ich meine Füße nicht auf den Boden. So.
Genau so ist es. Genau so ist es. Und in unserem Erleben ist vielleicht auch noch mal ganz kurz auf die andere Thematik. Also wir haben jetzt ja viel auch über Modelle gesprochen und auch über die iPotentials, Herangehensweise und so weiter. Was ich unterm Strich auch oft feststelle, ist die Dissonanz, sag ich mal, über wie denkt der Markt und oft auch die Unternehmen intern über den Schwierigkeitsgrad und auch die Tiefe, die es braucht, um gute Managementpositionen zu besetzen. Wir hören immer wieder auch in unseren Anbahnungsphasen und auch im Sparring mal inhaltlich zu, wen braucht es, wie können gute Organisationsstrukturen aussehen und so weiter. Da wird dann immer gesagt, ja, wir können doch dann den neuen, sagen wir mal, CTO, CFO, you name it, aus dem Netzwerk besetzen. Wir sind doch gut verknüpft und vernetzt und dann, das geht ganz easy, wo ich mir dann auch die Frage stelle, ist das das Richtige? Weil was wir schon auch noch sehen, und das ist auch so ein Stück weit industrieagnostisch, ist halt dieses Hiring aus dem eigenen Netzwerk. Und was dann passiert, ist, dass man sich natürlich, der Mensch neigt zur Komfortzonenbildung, dass sich dann natürlich auch so ein bisschen, also Kuschelteams wären jetzt, übertrieben gesagt, aber im Endeffekt schon auch Gleiches mit Gleichem und gleiche Haltungen, eine bestimmte Art zu agieren und auch das Unternehmen zu führen, zusammenfinden. Und es ist aus unserer Sicht unheimlich wichtig, um auch, ich sag mal, den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch die Innovationskraft weiter zu erhalten, dass eben auch Management Boards, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, in einem bestimmten kulturellen Rahmen, der muss professionell sein, der muss wertschätzend sein, der sollte in der Regel auch ein sehr positives Menschenbild beinhalten, aber er darf und soll unserer Ansicht nach divers sein, damit eben eine gewisse Auseinandersetzung und auch sich in Fragestellungen, nicht jeder hat immer recht und nicht immer müssen wir einer Meinung sein, gerade in Organisationen nicht. Und deswegen ist es aus unserer Perspektive so wichtig, wirklich genau reinzuzoomen, diese Multiperspektiven einzunehmen, die ich vorhin beschrieben habe und wirklich zu schauen, dass man das Team, das da ist und man hat immer einen Ist-Stand und eine Historie und Gewachsenes, idealerweise dann eben ergänzt und nicht gleichschaltet. Hm.
Ja, also das, auch da kann ich sagen, ja, ist auch unsere Erfahrung. Wir arbeiten ja auch viel mit Führungsteams an der Spitze. Und die sind ja immer dann besonders gut, also so unsere Erfahrung, wenn sie es wirklich schaffen, miteinander in auch sehr kritische Diskurse zu kommen, ohne sich aber dabei zu zerfleischen, ne? Oder persönlich sich ständig da die, sich da immer so die kleinen Ellbogenspitzen in den Bauch zu schieben. Sondern es geht ja darum, auf einer Sachebene vor allen Dingen so diskutieren zu können, dass man anderer Meinung ist. Und auf einer Beziehungsebene sollte es aber möglichst stimmen. So. Und diesen Zustand in der Zusammenarbeit, den erleben wir leider gar nicht so oft in Führungsteams an der Spitze. Und es sind ja auch dann ganz häufig immer noch reine Männerrunden, ne? Oder dann hat man auf einer zweiten Führungsebene vielleicht dann mal so eine Frau von so 7 oder 8 Board-Members, ne? So, wie ist denn da denn deine Erfahrung?
Also da will ich nochmal betonen, ja, wir erleben das auch. Also so dieses schon auch machtpolitische und vielleicht, also du hast jetzt gerade so ein bisschen polemisch zerfleischen gesagt, aber das passiert schon. Also absolut. Und dann vielleicht auch so ein bisschen der Abgleich, wer setzt sich durch und wer ist der Stärkste. Also schon auch dieses maskulin geprägte Führungsverständnis ist schon in weiten Teilen noch da. Wobei sich das stark ändert. Ich finde die diverseren Netzwerke, und da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt nur von Frauen sprechen, weil ich finde zum Beispiel, Diversität fängt auch beim Alter an. Das ist so ein Thema, was oft total vernachlässigt wird, aber im Startup-Umfeld erlebe ich es ganz selten. Da gibt es oft noch mehr Frauen in Führung als, ich sag jetzt mal, eine Altersdiversität, sondern das ist dann so, bei 30 ist dann der Cut, sage ich jetzt mal. Und alles andere kann von der Kultur und von der Haltung nicht mehr passen. Das stimmt vielleicht zu einem bestimmten Prozentsatz, und jedes Klischee kommt ja irgendwo her, sicherlich, oder hat einen bestimmten prozentualen Anteil. Ich finde aber gerade Erfahrung in der Startup-Phase, sich wirklich jemand, der vom Mindset her, und da sind wir wieder beim Thema, worauf müssen wir achten, eben auch auf Haltung, auf Energie, auf intrinsische Motivation. Wenn ich mir da jemanden reinhole, der einfach vielleicht auch 50 plus ist oder wie auch immer, also das ist jetzt nur eine Zahl, der Erfahrung oder die Erfahrung mitbringt, das kann so wertvoll sein, und da reden wir einfach noch viel zu wenig drüber. Im Punkto Frauen, finde ich, tut sich viel, auch gerade in den letzten 10 Jahren. Ich selbst, als ich angefangen habe in Führungsposition, ich war oft allein auf weiter Flur, gerade auf Board-Ebene. Und da gab es auch eine Menge Klischees. Also wir Frauen sind so zu emotional, wir sind zu wenig hart. Und damals war eben auch Kriegssprache noch ganz stark ausgeprägt. Das hat sich ja alles schon, muss man ehrlicherweise sagen, oder ist meine Reflexion, hat sich schon stark verändert. Wir sind in neuen Führungsstilen unterwegs. Die Boards werden diverser, Gott sei Dank. Was ich wichtiger finde, ist eben eine Unternehmenssprache, also eine Haltungs- und Kulturthematik immer noch mit reinzunehmen im ganzen Business, in der es eben möglich ist, auch verschiedene Meinungen, und das ist ja genau der Punkt, den ich meine, verschiedene Meinungen sind gut. Wo es dann schwierig wird, ist, wenn man in Silos anfängt, sich gegenseitig zu zerfleischen, wie du es so schön gesagt hast, oder vielleicht doch nicht an einem Strang zu ziehen. Weil schlussendlich haben wir Boards, weil wir in einer Organisation sind, die idealerweise ein Ziel hat. Und da immer wieder einen Review, vielleicht auch mal durch extern, Management Due Diligence, Team Due Diligence. Du hast es gerade selber gesagt, ihr beratet in dem Feld ja auch sehr viel. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, wofür ich einfach sensibilisieren will. Regelmäßig, spätestens mit jeder Finanzierungsrunde, sollte man sich seine Boards einmal anschauen, zu gucken, wen braucht es in Ergänzung. Es kann sicherlich auch mal ein Austausch passieren. Das ist ja in der Wirtschaft auch nichts, Unübliches, und zwischendrin auf jeden Fall in Begleitung immer wieder zu schauen, dass man das bestehende Team auf Haltung und auf Kommunikationsstil, auf Führungsstil zumindest sich anschaut und enabled, auch da zu wachsen und nicht nur auf die Zahlen zu gucken. Das ist auf jeden Fall ein Appell, den ich in moderner Führung, in modernen Organisationen extrem wichtig finde.
Nun hast du ja viel Erfahrung mit Menschen und ihren Profilen und ihren Kompetenzen und ihr habt viel auf Zusammenarbeit geguckt. Würdest du denn sagen, wenn wir eben auf so ein Führungsteam an der Spitze schauen, dann ist im Zweifel ein Austausch oder eine Ergänzung sehr viel effektiver als eine Teamentwicklung?
Nicht unbedingt. Also überhaupt nicht. Da gibt es für mich kein Schwarz oder Weiß, da gibt es ganz viel Grau. Und das ist auch gut so, obwohl Grau auch so eine fiese Farbe ist. Also sagen wir mal Licht und Schatten und alles in between. Also was ich sagen möchte, ist, wenn ein Team an sich Entwicklungsthemen hat, vielleicht auch die Methodik fehlt, das Wie nicht ganz klar ist oder der Rahmen nicht ganz klar ist, durch zum Beispiel eine Vision, eine Mission, bestimmte Werte oder Prinzipien, die wir uns geben wollen als Organisation, dann hilft auf jeden Fall der Weiterentwicklungsansatz weiter. Wenn es aber so ist, dass wirklich bestimmte Kompetenzen und Erfahrungen fehlen, wenn wir sagen, wir haben zwei Gründer, Gründerinnen, die jetzt irgendwie gewachsen sind, sag mal, aus dem Startup hinaus in die Scale-Up-Phase gekommen sind und wir jetzt wirklich jemanden in Richtung Börsengang brauchen. Also die Expertise da sein muss, aus den Finance-Funktionen heraus eben so eine so, so einen Börsengang.
Ja, dann ist es klar, genau, da kannst du keine Teamentwicklung machen.
Genau, dann wird es schwierig. Also ich sage, du hast irgendwie, weiß nicht, 5 Jahre Zeit oder wie auch immer, aber genau.
Du hast jetzt schon öfter über Kultur gesprochen, über Haltung. Auch da sind wir ja unterwegs im Bereich von Unternehmenskulturanalysen zum Beispiel. Und ich weiß aus Erfahrung, das ist ja alles andere als trivial. Und häufig ist ja auch das, was man dann als Kultur vorfindet, wenn man sie dann erhebt, was ganz anderes als das, was das Unternehmen sich ins Schaufenster stellt, ne, an Werten oder. Also bedeutet, es braucht ja häufig erstmal Reflexionsprozess, ein Analyseprozess und eben auch ein Gespräch drüber miteinander, um sich selbst überhaupt wirklich gut oder halbwegs passend beschreiben zu können. Also um über sich überhaupt sagen zu können, bei uns ist es so und so und so, also das ist die Kultur, braucht es schon Zeitinvest. So, jetzt frag ich hier wirklich besonders neugierig an der Stelle, wie macht ihr das? Also nehmt ihr dann, also bleibt euch sozusagen gar nichts anderes übrig, als das zu nehmen, was man euch erzählt. Also so ist es hier. Oder macht ihr auch wie so eine kleine Kulturerhebung? Und wenn ja, würde mich natürlich total interessieren, wie ihr das macht.
Sehr, sehr gute Frage, weil gerade auf Metaebene kann man da viel erzählen und dann passiert aber in der Auswertung nichts. Also wir sind schlussendlich, muss man ja sagen, wir sind eine Executive Search Boutique. Das heißt, wir besetzen die Position. Wir sind jetzt keine Kulturberatung. Was wir aber in der Dimension Haltung und Kultur machen, ist, dass wir natürlich Fremdbild und Eigenbild. Also das heißt, was kommuniziert ein Unternehmen über sich nach außen? Und da gibt es ja mittlerweile auch über KI-Unterstützung, können wir da sehr, sehr viel recherchieren, PR und Pressetexte uns anschauen, Wortwahl uns anschauen, also wie auch ganz konkret in der Kommunikation. Also ich habe vorhin auch so ein bisschen von der Kriegssprache gesprochen, die früher Führungskräfte, wir müssen die Schlacht gewinnen und dann führen wir die Truppen aufs Feld und keine Ahnung, so diese Dinge. Wenn das ein Unternehmen von sich preisgibt, sage ich jetzt mal, dann hat man da sicherlich schon nochmal einen Rückschluss und dann vielleicht in der Firmenkommunikation, in den Prinzipien und Werten eher auf, weiß ich nicht, ökosystemische Ansätze kommuniziert, dann hat man da eine Dissonanz. Also wir gucken uns im Endeffekt genau an, wie kommuniziert ein Unternehmen selbst und was sagt es über sich, die Organisation. Und dann gehen wir im Search-Prozess, und da gehen wir ja nach Beauftragung auch erst rein, gehen wir in die Interviewführung mit verschiedenen Stakeholdern. Das heißt, wir gucken uns natürlich intern auf Mitarbeitenden, also quasi die Position, die wir besetzen, da schauen wir in die Teams, da führen wir mindestens 1 bis 2 Gespräche, dann sprechen wir mit den Peers, also wie beschreibt das Management Board die Führungsstile, die Kommunikation, den Umgang und auch die Haltung des Unternehmens. Und dann gleichen wir auch das wieder extern ab, nochmal breiter, indem wir zum Beispiel Kununu, Glassdoor, also Bewertungssysteme, Rückmeldungssysteme analysieren und uns anschauen. Und daraus ergibt sich dann in einem internen Prozess, ich sag mal, so eine Art Stimmungsbild, dass wir dann mit unseren Auftraggebenden besprechen und sagen, das ist nicht ganz konsistent, um wirklich die Ziele zu erreichen, in die Haltung und in die Kultur auch im Ausleben zu kommen, würden wir empfehlen, auf Kompetenzseite des Individuums. Wir haben jetzt die Chance, hier das Board zu erweitern und auch von der Persönlichkeit, von der Kultur her zu bereichern, würden wir empfehlen, diese Kompetenzen auch im Auge zu behalten. Mhm. Und so läuft das dann im Hiring quasi sehr stringent, parallel miteinander, indem man eben eine relativ intensive Setup-Phase hat, wo wir uns über verschiedene Workshops und Interviews vor Beginn der Besetzung eben auseinandersetzen mit dem Unternehmenskontext, mit dem Führungskontext und dann unter anderem eben auch stark in die Haltungs- und Kulturthemen reinschauen.
Genau. Und Kultur ist ja sehr mächtig, also sie bespielt das ganze Unternehmen, ne, ob man will oder nicht. Und dann fliegt man eben auch schnell wieder raus, wenn man da keinen Anschluss findet. Ja. Und was wir natürlich auch immer mal wieder erleben, ist so die Hoffnung oder die Fantasie, dass wenn man sich eine bestimmte Führungsperson reinholt, also oder nochmal anders angefangen, wenn man merkt, man hat eine relativ problematische Unternehmenskultur. Ja, also es haben sich einfach Dinge eingeschlichen über die Jahre, die man jetzt eigentlich lieber gerne wieder weg hätte. Ja, also sowas wie eine angstbesetzte Kultur, ne, eine Misstrauenskultur. Und alle denken sich, oh, Mist, ne, so, aber so kann es ja nicht bleiben, weil mit dieser Kultur werden wir es zum Beispiel nicht schaffen, in die nächste Unternehmensphase zu kommen. Ja, also wir wollen jetzt wachsen und. Und jetzt wollen wir uns eine Führungsperson reinholen, die so ganz anders ist als wir, damit die bei uns das Ruder rumreißt kulturell. Was hältst du von sowas?
Sorry, da muss ich gleich ein bisschen schmunzeln. Ja, da würde ich sagen, da ist Wunschvater oder Mutter des Gedankens. Also das kann meines Erachtens nicht funktionieren. Also eine Organisation muss sich schon mitentwickeln, eine Bereitschaft haben und darf und kann nicht alle Erwartungen und Ziele an eine Person knüpfen. Weil, also genau wie du es gerade schon auch eingangs beschrieben hast, du kommst halt in ein bestehendes Konstrukt und da zu erwarten, dass eine Person irgendwie das Ruder rumreißt, also ist aus meiner Sicht total unrealistisch. Das geht nur in einem komplexeren Verfahren. Also ich sag mal, wenn das Thema so eingespielt ist im Negativen, dass wir wirklich eine Angstkultur haben und wir wollen jetzt in eine individuell motivierte, gestalterische, auf Individualebene gestalterische Kultur kommen. Also wo Leute wirklich selber denken, eigene Ideen entwickeln, nicht nach Direktive arbeiten und so weiter, dann geht das nicht in einem Schritt, sondern dann ist das ein Prozess, den wir ja am besten durch einen Berater oder auch Inhouse einmal gut strukturiert vorzeichnen mit einem klaren Zielbild und dann sucht, also wäre meine Empfehlung, sucht sich die Organisation passende spezialisierte Berater, um zum einen eben bei den bestehenden Führungskräften und Mitarbeitenden anzusetzen, aber eben auch so eine Kultur- und Strukturanalyse zu machen. Also was braucht es, um diese Veränderung auch strukturell, kulturell, in der Art der Wortwahl, in der Kommunikation miteinander, in den Werten und so weiter eben auch, wobei ich gar nicht gerne von Werten rede, ich sag mal lieber Prinzipien, eben auch sich neu aufzustellen, zu trainieren, auch das einmal kommuniziert, erlebe ich auch ganz oft. Wir haben doch gesagt, dass wir jetzt eine andere Prinzipien-Setup haben und dass wir anders miteinander umgehen wollen. Ja, aber einmal gesagt ist halt nicht verinnerlicht und ist noch lange nicht gelebt, sondern es muss halt immer wieder vermittelt werden, Trainings- und Lernformate angeboten werden, damit eben so eine Organisation dann auch einen Wandel und eine Transformation durchlaufen kann, der auch auf Individualebene ankommt und eben auch gelebt wird. Und das passiert aus unserer Erfahrung nicht mit einer Führungskraft, sondern braucht mehr.
Vielleicht so zum Schluss. Viele sagen oder wünschen sich ja so die Antwort auf die Frage, was macht denn nun wirklich ein besonders erfolgreiches Führungsteam aus. So. Und nach allem, was wir jetzt besprochen haben, ne, ist ja die Antwort wieder, ja, it depends.
So, ja? Also. Alles, fast alles im Leben, ja.
Gibt's dennoch irgendwas? Also, man könnte ja sagen, okay, Diversität, ne? Wir hatten es jetzt schon mal im Raum eben. Also, gibt's dennoch so Leitplanken, wo du sagst, ihr könnt quasi selber mal so eine Art Führungsteam Health-Check machen, indem ihr euch mal 3, 4, 5 Fragen in Bezug auf eure Zusammensetzung stellt. Gibt's da sowas?
Also es gibt nicht die eine Lösung. Ich finde mal ganz gut, wenn man so ein Setup wählt fürs bestehende Führungsteam, Selbstreflexionsfähigkeit, Selbsterkenntnis, Selbsteinschätzung als einen Teil und dann kann man 2, 3, 4 Fragen zu stellen, da kann man ganze Assessments zu machen, aber wirklich zu gucken, wie selbstreflektiert und wie ich sag mal im Setup richtig ist auch so ein und wie ja transparent, authentisch ist eine Selbsteinschätzung und Selbstreflexion auf Individualebene der entsprechenden Leader. Und das dann auch in den Kontext zu bringen von, was braucht die Organisation? Also nicht nur sich als Individuum, sondern auch nochmal zu challengen, bringe ich im Sinne der Organisation mich als Führungsperson entsprechend ein? Und da haben wir intern ja verschiedene Formate, die wir nutzen. Das kann ganz einfach sein und das kann auch sehr komplex sein. Also wir arbeiten da mit Führungs Interviews und Führungsassessments, Aber diese zwei Dimensionen finde ich extrem wichtig zu gucken, wie reflektiert ist jede einzelne Person. Und,
das und wie gut kann sie sich in Bezug setzen sozusagen zu den Anforderungen des Unternehmens und das eben auch mitreflektieren, bin ich hier überhaupt eigentlich gerade die richtige Person am richtigen Ort? Ja, wunderbar. Ja, liebe Katja, unsere Zeit ist leider abgelaufen. Vielleicht noch so zum guten Schluss. Was liebst du denn eigentlich am allermeisten an deinem Job?
Oh, eine ganze Menge. Aber am allermeisten ist wirklich die Vielfalt und die Möglichkeit, Organisationen, aber auch Einzelpersonen unterstützen zu können, nah an den Themen dran zu sein. Also diese gestalterische Komponente, die schätze ich sehr.
Ja. Ja, vielen Dank auch für die sehr wertvollen Einblicke und dass du heute hier bei mir zu Gast warst.
Ich danke dir vielmals und ja, bis bald hoffentlich.
Ja, bis bald.
Ciao.